Dankeschön. Alle, die gerade bei dem Lied mitgesungen haben, die haben schon eine Antwort gegeben auf einen Satz von Jesus, der uns heute kräftig beschäftigt. Und zwar, kräftig, das habe ich mir nicht ausgedacht, das ist eben so rausgekommen. Doch, es ist passiert. Aber jetzt, Konzentration. Jesus sagt zu seinen Zuhörern, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen. Bäm. Das ist ein Satz, um den wir uns heute in der ganzen Predigt die ganze Zeit drumherum drehen werden. Also ihr dürft sitzen bleiben, aber wir werden so im Kopf und in unseren Erfahrungen einfach mal Kreise ziehen um diesen Satz. Und ich glaube, wenn man Kreise um solche Sätze zieht, dann entstehen in unseren Köpfen irgendwelche Bilder, die man damit assoziiert. Bilder zum Beispiel vom Kreuztragen oder vom Verleugnen. Das sind ja nicht unbedingt Sätze, die sich von alleine erklären, sondern die irgendwas in uns hervorrufen, was man auch erstmal kapieren muss, was da im eigenen Kopf vorgeht. Welches Bild malen diese Worte Jesu vor euren inneren Augen? Der Chris hat uns vorhin am Anfang des Gottesdienstes so ein bisschen hinter seine Augen schauen lassen und hat bei dem Verleugnen den Typ mit dem lustigen Armbändchen gesehen, der das trägt, der immer den bunten Fisch auf dem Ranzen hat. Vielleicht ist Pro-Christ-Logo immer dabei. Die Gitarre stets griffbereit, die Traktate in der Hinterhosentasche, was weiß ich. Für manche Christen, für manche Nachmacher ist das Style und das, wie man es eben macht. Für andere hat das Ganze eine eher, ich sag mal, zweifelhafte ästhetische Aura. Aber ist das dann Selbstverleugnung? Steckt man sich in Sachen, die man nicht mag? Stellt man sich auf Plätze und verteilt Traktate, die man selbst nie lesen würde? Ist das nicht irgendwie schon Selbstverleugnung? Frei nach dem Motto, je schlechter es beim Facebook-Mainstream ankommt, desto mehr Selbstverleugnung ist es. Je schlechter und uncooler es alle anderen aus der Welt finden würden, desto mehr Selbstverleugnung. Okay, ich habe da schon Zustimmung, alles klar. Ich sag's doch nochmal, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen. Ich glaube, dass bei vielen von uns da nicht unbedingt das Amen gleich mitspringt, sondern dass es eine Angst gibt vor der Selbstverleugnung, vor solchen Bildern, die mit der Selbstverleugnung mitschwingen. Weil es eine Angst davor gibt, sich selbst zu verlieren und den eigenen Lebensstil an einen zu verlieren, der eigentlich gar nicht zu einem passt. Und ich glaube, dass diese Angst bei uns in unserer Generation vielleicht so ausgeprägt ist wie noch nie zuvor. Große Worte. Ich glaube, weil wir hier alle Möglichkeiten der Welt haben, uns selbst zu verwirklichen, deswegen ist es auch so unfassbar schwer, sich selbst zu verleugnen. Oder deswegen will man über das Wort eigentlich gar nicht drüber nachdenken. Also wir haben ja, da wird ja viel drüber geredet, was für Potenziale wir haben, was für Möglichkeiten, die Welt zu bereisen, was für tausend Möglichkeiten zu studieren, etwas aus unserem Leben zu machen, uns zu durchzustylen, unserer Persönlichkeit auf Facebook oder sonst in der digitalen Welt ein Gesicht zu geben und zu zeigen, wer wir sind. Du kannst dich so sehr selbst definieren, wie es eigentlich noch nie vorher möglich war. Du alleine. In einem gerade erschienenen Buch, das heißt Glück schlägt Geld, sagt die Autorin, Selbstbestimmung ist das Statussymbol unserer Generation. Vielen Leuten, heute geht es gar nicht mehr so viel um Kohle, sondern es geht um Selbstbestimmung, dass wir selbst bestimmen können, was mit uns passiert und was wir aus unserem Leben machen. Und dann kommt da eine Angst, dass jemand uns diese Freiheit nehmen könnte. Damit, glaube ich, schwingt so eine Angst vor der Selbstverleugnung mit. Das ist also die Angst vor der Selbstverleugnung, aber ich glaube, es gibt auch eine Angst hinter der Selbstverwirklichung. Eine Angst hinter der Selbstverwirklichung. nämlich mit dem Bedürfnis nach Selbstverwirklichung, also nach dem Bedürfnis, das, was wirklich in uns drin ist, auch rauszulassen, geht nämlich auch der Druck einher, beeindrucken zu müssen. Also, vielleicht kennt ihr das Gefühl, zum Beispiel eine Story, wenn ihr die vor anderen Leuten erzählt, immer ein bisschen größer, immer ein bisschen cooler zu erzählen. Es waren immer noch, der Riese war immer noch 2 Meter größer, als er in echt war. Also, ich ertappe mich immer wieder dabei, wenn ich eine Geschichte erzähle, natürlich nicht hier vorne. Das passiert natürlich nicht. Aber manchmal, wenn ich eine Geschichte erzähle, dann erzähle ich die immer ein bisschen dramatischer. Und ich frage mich dann, warum eigentlich? Weil ich Angst habe, dass meine Zuhörer die Geschichte nicht genauso faszinierend finden wie ich. Deswegen pushe ich die noch ein bisschen, damit auch alle die Geschichte richtig geil finden und auch lachen oder sagen, oh. Ich muss mich gut dastehen lassen. Ich muss mich groß, schön, interessant, tiefgründig malen und stetig mein Bild verbessern, damit es attraktiv bleibt. Also hinter der Selbstverwirklichung steckt eine Angst, und zwar die Angst, nicht gut genug zu sein. Die Angst, dass vielleicht für die anderen plötzlich deutlich wird, was hinter dem Bild, das ich für die anderen male, wirklich stecken könnte. Wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen. Was hat es denn nun mit dieser Selbstverleugnung auf sich? Ich würde gerne mal die nächsten Verse noch mit euch zusammenlesen. Ihr kriegt die hier vorne noch auf dem Bildschirm. Da steht, Jesus erklärt das jetzt im Griechischen, das merkt man richtig von der Satzstruktur, wie er den ersten Satz in den nächsten Sätzen ausführt. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es retten. Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er dabei sich selbst ins Verderben stürzt oder unheilbar Schaden nimmt? Ich gebe euch nochmal ein paar Sekündchen, das nochmal durchzulesen. Man könnte es als Paradox bezeichnen. Man kann sich also, wenn ich das richtig verstanden habe, selbst verleugnen, aber trotzdem sein Leben retten. Man kann die ganze Welt gewinnen und trotzdem sich selbst verlieren. Also ist sich selbst verlieren auch irgendwie was Schlechtes. Und es geht auch irgendwie darum, dein Leben zu retten, aber trotzdem Selbstverleugnung. Ich glaube, hier am Anfang können wir gleich mal festhalten, es geht in dem Text nicht um Selbsthass und es geht auch nicht um Persönlichkeitsverlust. Es geht darum, sich selbst wirklich zu finden, das wirkliche Selbst zu finden. Es geht darum, etwas loszulassen, um etwas anderes zu bekommen. Finde dich selbst, indem du dich verlierst. Finde dich selbst, indem du dich an Jesus verlierst. Und ich glaube, Jesus spricht hier in diesem Teil Worte in unser Leben hinein. Also hier geht es nicht in erster Linie darum, dass du dich dann in der Ewigkeit findest. Also indem du hier dein Leben verlierst, es für die Ewigkeit gewinnst. Das schwingt bestimmt mit, aber es geht Jesus darum, dass das wahre Leben schon auf dieser Erde anfängt und dann in Ewigkeit weitergeht. Also das können wir nicht komplett einfach jetzt nach hinten verschieben. Wenn wir das geklärt haben, dann würde ich gerne einfach mal kurz drüber nachdenken, was ist denn ein Selbst? Und jetzt habe ich glücklicherweise meine Bachelorarbeit über Identitätskonzeptionen geschrieben und möchte euch einfach einen kurzen Abschnitt daraus referieren. Also, irgendjemand muss ja meine Bachelorarbeit auch mal zu hören kriegen. Also, nein, ich mache es ganz kurz. Also, ihr habt bestimmt früher Freundschaftsbücher ausgefüllt und da steht dann so Augenfarbe, schreibst du hin grün-braun, was weiß ich, da steht dann Größe, Lieblingstier, Hobbys und am Schluss hat man ein schönes Paket und man fragt sich, bist das du? ist das dein Selbst, diese Ansammlung von Daten? Oder heute, wenn dich jemand fragt, hallo, wer bist du? Dann sagt man in der Regel erstmal, ja, ich bin der Marco und ich bin Pastor. Das ist bei mir immer besonders witzig. Was, als Priester darfst du verheiratet sein? Ja, so ähnlich, aber ist schon eine gute Richtung. Man definiert sich irgendwie über seinen Beruf, weil es einfach sauschwer ist zu sagen, wer man ist. Weil das irgendwie ein unglaublich großes Geheimnis ist, zu sagen, wer bin ich denn eigentlich? Und Philosophen sagen, du kriegst nur ein Gefühl dafür, was dieses Selbst ist, wenn du weißt, was für dich essentiell ist. Also was für dich sehr, sehr wichtig ist. Und vor allem, wer für dich wichtig ist. Wenn du wissen willst, wer du bist, musst du wissen, zu wem du gehörst oder zu wem du gehören willst. Du allein, wenn du einfach nur isoliert in deiner kleinen Welt sagst, ich gucke mich jetzt mal an, dann kannst du dich nicht selbst verstehen, außer in den Bezügen, in den Beziehungen, in denen du drin steckst. Das heißt, das Witzige an der Postmoderne, an uns ist, dass wir behaupten, ich gehöre vor allem zu mir. Das Selbst heute, das nach Selbstverwirklichung strebt, sagt, ich gehöre vor allem zu mir. Und hat dabei ein klein bisschen was übersehen. Und zwar ist da viel Wahres dran, aber trotzdem hängt extrem viel in deinem Leben davon ab, wie dich zum Beispiel deine Eltern behandelt haben als Kind, wie du, in welche Familie du reingewachsen bist, ob du in deinem Leben Menschen hattest, die an dich geglaubt haben, die dir mal auf die Schulter geklopft haben oder die viele Sachen, die du getan hast, geliked haben oder ob du allen immer zeigen musstest, dass du es wirklich wert bist, dass jemand dir mal sagt, nice, oder ja, ob du, keine Ahnung, denk dir was Eigenes aus. Es ist einfach so, dass ich glaube, wir heute sehr, sehr überschätzen, dass wir einfach ja nicht nur zu uns gehören, sondern dass alles das, was wir tun, immer darauf bezogen ist, zu wem wir gerne gehören würden oder zu wem wir schon gehören. Und von denen wollen wir dann auch Anerkennung dafür haben. Ich glaube, dass wir gar nicht so selbstbestimmt sind, wie es oft daherkommt. Jeder gehört zu irgendwem. Oder jeder will zumindest zu irgendwem gehören. Und darüber kann man so ein klein bisschen rauskriegen, was hinter dem Geheimnis selbst steckt. Wenn Jesus also sagt, verleugne dich selbst, dann will er erstmal im Prinzip, dass du ganz zu ihm gehörst. Das heißt, er geht zum Beispiel an die Angst hinter der Selbstverwirklichung erstmal. Diese Angst, nicht gut genug zu sein. Die Angst, dass jemand erkennen könnte, wer wirklich hinter dem Bild, das du malst, steckt. Und diese Angst, die uns dazu bringt, Geschichten größer zu erzählen, als sie eigentlich sind. Die Angst, die uns dazu bringt, irgendwelche Fakten auf Facebook aufzuzählen, irgendwelche Bilder zu posten, wo wir nie waren. Photoshop-Filter über diverse Hautmerkmale zu legen, was weiß ich. Über das Gesicht, ne? Ja, auf jeden Fall. Jesus will diese Angst hinter der Selbstverwirklichung, dass jemand nämlich erkennen könnte, wer wirklich dahinter steckt, gegen die will er vorgehen und sagen, okay, du, ganz so wie du bist, ohne die ganzen Filter, ohne die zu großen Geschichten, dich will ich bei mir. Ich will, dass du dazugehörst. Das ist für die meisten von uns basic. Und es erklärt sich ein bisschen aus dem Bild vom Kreuz, dass da steht, man soll sein Kreuz auf sich nehmen. Da habe ich immer schon jemanden gesehen, der so schwer unter der Last des Kreuzes liegt oder lebt oder läuft. Viele Ausleger sagen aber auch, dass das eine Stelle ist, die anspielt auf Hesekiel, wo Gott auf die Erde kommt und nach den Leuten sucht, die das Zeichen haben, dass sie zu ihm gehören. Und das Zeichen ist damals, also wird auf Hebräisch so ausgesehen haben wie ein Kreuz. Das heißt, viele sagen, dass mit diesem Kreuz eine Art Tattoo gemeint ist. Also dass die, die zu Jesus gehören wollen, das auch sichtbar an sich irgendwie tragen. Also dass irgendwie an deiner Art zu leben sichtbar wird, dass du zu Jesus gehörst. Nun möchte ich aber damit nicht sagen, dass Nachmacher statt Armbändchen jetzt Tattoos tragen müssen, sondern dass sie einen bestimmten Lebensweg gehen, an dem man sieht, dass sie zu Jesus gehören. Und ich glaube, diesen Lebensweg zu gehen, das bedeutet nicht, in erster Linie über so Äußerlichkeiten wie den Fisch auf dem Ranzen nachzudenken oder so. Also ich würde sagen, Chris, ganz entspannt weiter den Ranzen ohne Fisch tragen. Das ist völlig in Ordnung. Beim Auto, das weiß ich nicht, darf man Auto ohne Fisch? Ich würde sagen, ja. Also ich möchte euch kurz was von mir erzählen. Und zwar habe ich im Gymnasium das immer so gemacht, dass ich meine Selbstverleugnung ganz praktisch gelebt habe. Und zwar so. Ich habe immer, fast jeden Tag, die Diskussion mit meinen Lehrern und Mitschülern gesucht. Das war immer ein ganz großes Ding für mich, dass ich mit meinem Physiklehrer erklärt habe, warum es Gott gibt und die Physik keine Ahnung hat. Ich hatte im Zeugnis eine 5. Aber nicht, weil er mich blöd fand, sondern weil ich keine Ahnung hatte. Ich habe den Biologen erklärt, warum die Evolution keinen Sinn macht. Bio war ich nicht viel besser. Und ich habe keine Gelegenheit ausgelassen, meinen Leuten, meinen Klassenkameraden in der Schule zu erklären, warum Christsein so geil ist und sie so bescheuert sind. Und ich habe mich ziemlich gut dabei gefühlt, ehrlich gesagt. Also mich mochten zwar nicht viele Menschen, ist wirklich so. Also auf den Partys war ich nicht am Start, die Leute mochten mich nicht. Aber das war ja noch ein Zeichen dafür, dass die Selbstverleugnung, dass es funktioniert. Weißt du? Kannst du nachvollziehen, oder? Und irgendwann, leider erst fast im Nachhinein, habe ich gemerkt, dass es mir gar nicht darum ging, den Leuten irgendwie gute Nachrichten für ihr Leben zu bringen, ihnen irgendwie eine Perspektive zu eröffnen, wo Gott Hoffnung in ihr Leben sprechen will, sondern es ging mir darum zu zeigen, ich habe Recht. Ich weiß, dass ich Recht habe. Und das kann ruhig jeder wissen. Und es musste ich ziemlich schmerzhaft später erfahren, dass es mir überhaupt nicht um die Leute ging, sondern dass es mir darum ging, Recht zu haben. Und dann habe ich erstmal die Klappe gehalten in der nächsten Zeit und mir erstmal die Geschichten der Leute angehört und gemerkt, Selbstverleugnung hieß für mich eigentlich nicht, den coolen Christen zu spielen, der gegen alle ist, den Revoluzer, sondern Selbstverleugnung hieß für mich, mein eigenes Recht haben nicht so raushängen zu lassen und zu merken, dass ich genauso Unsicherheiten in meinem Leben habe und dass es um die anderen Menschen geht. Und da habe ich irgendwie gemerkt, bei Selbstverleugnung, da geht es nicht um so Äußerlichkeiten, sondern das geht an einen Punkt ganz tief in uns drin, wo es uns eigentlich nur um unser eigenes Recht, um unsere eigenen Sicherheiten, um unser eigenes Gut dastehen, auch wenn ich eigentlich schlecht vor denen dastand, aber vor mir stand ich gut da. Und daran geht es, wie du vor dir selbst dastehst. Nicht um den Fisch. Das ist den Fisch, wo der Fisch ist. Und jetzt sagt er, verlier dich an mich. Und wenn man sich an jemanden verliert, dann guckt man gewöhnlichermaßen mindestens dreimal drauf, an wen man sich da eigentlich verliert. Und interessant ist, dass diese Worte Jesu sich direkt nach einer Frage, die er an die Jünger gestellt hat, finden. Er fragt nämlich die Jünger, wer denkt ihr eigentlich, dass ich bin? Nee, erst fragt er sie, wer denkt ihr eigentlich, dass die Leute sagen, dass ich bin? Und die Jünger sagen, die Leute sagen, du bist irgendwie Elia oder so oder Mose, was weiß ich. Und dann sagt er, Schon interessant. Und was denkt ihr? Und sie sagen, wir denken, du bist der Messias. Das heißt, du bist der versprochene Retter von Gott, der uns wieder in Verbindung mit Gott bringt und der hier wieder Ordnung und Frieden in unserem Land schafft. Da ist eine riesige Erwartung mit verbunden. Und zu diesen Menschen sagt er denen diese Worte. Und ich glaube, wir können uns mal in die Lage von denen eigentlich ganz gut reinversetzen, weil wir die ganze Zeit darüber reden, wie man Jesus nachfolgen kann. Wir kommen auch zu ihm hin und sagen, Herr, wir glauben, dass du der Retter bist. Und er sagt, okay, wenn du das glaubst, dann folge mir nach. Das heißt, verleugne dich selbst, nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach. Kreuz auf sich nehmen, nicht die Welt gewinnen wollen, sich nicht für ihn schämen, kommt später. Das sind alles irgendwie verwirrende Sachen, die er da sagt. Und ich glaube, um das zu verstehen, muss man sich Jesu Leben, wie er selbst gelebt hat, gut anschauen. Und der Apostel Paulus fasst das Leben Jesu mal im Philipperbrief so zusammen. Von göttlicher Gestalt war er, aber er hielt nicht daran fest, Gott gleich zu sein, so wie ein Dieb an seiner Beute festhält. Paulus sagt, Jesus war von göttlicher Gestalt, aber er hielt diese Gestalt nicht fest, wie ein Dieb seinen Raub festhält. So ein bisschen vielleicht wie Gollum, der seinen Schatz festhält. Mein Schatz. Irgendwie so. Für mich war zum Beispiel in dieser Schulzeit war das Recht haben mein Schatz. Das hat mir Sicherheit gegeben. Das hat mir gezeigt, dass mein Leben gerade so Sinn macht, weil ich Recht habe. Das muss ich auch raushängen lassen. Das war mein Schatz. Und Jesus sagt, wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Bam. Und Jesus lässt all seine Macht los, die Gottesgestalt, und steigt in diese Welt ein und spielt doch nicht nach den Regeln der Welt. Er muss sich nicht beweisen. Er muss sich nicht über andere stellen. Er muss andere nicht verurteilen. Und all das, all dieses, was er da tut, das gipfelt in dem Bild vom Kreuz. Und noch mehr, das Kreuz wird zum Symbol seines ganzen Lebensweges. Des Lebensweges von einem, der nicht daran festhielt, Gott gleich zu sein, wie ein Dieb an seiner Beute, der seinen Schatz loslässt. Er ist der, wie manche Theologen das so schön sagen, heruntergekommene Gott. Der Gott, der Mensch wird, ohne Angst zu haben, zu kurz zu kommen. Der Mensch will Gott sein und Gott wird Mensch. Der Mensch will groß sein und Gott wird klein. Der Mensch will reich sein und Gott wird arm. Der Mensch will stark sein und Gott wird schwach. Und damit kommt der Mensch in der Regel nicht klar. Du bist doch der Messias, sagen die Leute zu ihm. Dir nachzufolgen, das muss doch eigentlich eine Erfolgsstory sein. Ein Weg straight nach oben. Also die Menschen, die Jesus wirklich gerne nachfolgen, die ihm vom Herzen glauben, dass er ihr Retter ist, die sagen das zu ihm. Und es macht ja eigentlich nur Sinn für sie, wenn dieser Typ wirklich der Messias ist, dann natürlich folge ich dem nach. Das ist doch ganz klar. Das ist auch das Beste, was mir passieren kann. Ganz klar. Und er sagt, wenn du wirklich zu mir gehören willst, dann wird das auch hart. Diese Worte sagt er nämlich direkt, bevor er seine Reise nach Jerusalem antritt. Die nächsten Kapitel im Lukas-Evangelium, kannst du nachschauen, steht immer wieder, dass er gerade auf dem Weg nach Jerusalem ist. Und der Weg nach Jerusalem ist ganz klar der Weg hin zu seiner Kreuzigung. Und Jesus sagt konkret zu diesen Menschen, wenn ihr, die ihr glaubt, dass ich der Messias bin, mir nachfolgen wollt, dann müsst ihr hinter mir hergehen Richtung Jerusalem. Und das wird nicht easy. Nicht, weil er aufs Leiden steht oder weil das ganze Leben eines Christen Leiden sein sollte. Ich glaube, das ist Quatsch. Also dafür hat Jesus zu viele Leute von ihrem Leiden befreit. Dafür hat er zu viel Wein aus Wasser gemacht. Und dafür hat er sich zu oft einladen lassen und Feste gefeiert. Aber er sagt, es wird nicht leicht sein. Es wird nicht immer leicht sein, mir nachzufolgen, weil dieses Leben ein kaputtes Leben ist oft. Und weil ich dem nicht aus dem Weg gehe. Und das kannst du dir auf seinem ganzen Lebensweg anschauen. Jesus kommt als hilfloses Baby auf die Welt und er bereitet seiner Mutter höchstwahrscheinlich große Schmerzen dabei. Zumindest erzählt man sich das in der Welt der Frauen. Jesus zieht ohne festen Wohnsitz durch die Lande und seine Jünger immer hinterher. Jesus geht mit seinen Jüngern am Sabbat hungrig ins Getreidefeld und bricht Ehren ab und seine Jünger werden dafür von den Pharisäern gerügt. Jesus hängt öffentlich mit Kindern ab und seine Jünger wundern sich und ernten komische Blicke. Jesus lässt sich von einem peinlich rufenden Bettler aufhalten und das war den Jüngern auch peinlich. Er zieht seine Leute mit. Jesus leidet mit den anderen mit und zieht die, die ihm nachfolgen, in Mitleidenschaft. Weil er diesem kaputten Leben nicht ausweicht. Und seine Botschaft ist dann hier, es lohnt sich. Es lohnt sich, nicht ein Leben lang damit beschäftigt zu sein, was ich eigentlich bekomme. Wie ich ein möglichst gefragter Mensch werde, wie ich möglichst früh meine Rente absichere, was weiß ich. Es lohnt sich, ein Leben zu führen, das auf die anderen gerichtet ist. Das heißt, seinem Lebensweg zu folgen, heißt immer zuerst, das, was er tut, das gilt für dich. Du musst dich nicht verstellen und kommst bei ihm nicht zu kurz. Aber dann gilt auch, lass los von den Dingen in deinem Leben, die du festhältst wie einen Raub. Nachmacher wissen, was man trägt. Das Kreuz in dem Fall. Nimm täglich dein Kreuz auf dich und folge mir nach. Was heißt das für uns? Das heißt, mach Platz für das Kreuz. Das heißt, lass die Dinge, die du festhältst wie ein Raub, die Schätze, bei denen es eigentlich vor allem um dich geht und die dich ganz in Anspruch nehmen, lass die los. Ich habe keine Ahnung, wie es genau in deinem Leben aussieht, was das bedeutet. Aber deswegen sagt er, glaube ich, nimm dein Kreuz auf dich. Das kann nur auch dein Kreuz sein. Ich weiß nicht, wie deine Situation gerade ist. Aber um darauf zu kommen, was es sein könnte, glaube ich, dass wir wieder an die Bilder, die in unserem Kopf sind, dran müssen. An die Bilder davon, wie das Leben eigentlich aussehen müsste, an unsere Schätze, die wir festhalten. Und da frage ich dich, an was hältst du fest wie ein Dieb an seiner Beute? Worum drehen sich deine Gedanken? Was nimmt dir die Augen dafür, für wen du dich verschenken kannst, so wie Jesus es tut? Welche Bilder von dir und von deinem Leben hast du im Kopf? Und die zweite Frage ist, die immer damit zusammenhängt, welche Bilder von Gott und davon, wie er sich verhalten müsste, hast du im Kopf? Weil es ja an der Stelle auch ganz krass darum geht, was die Leute eigentlich sich vom Messias vorstellen und wie er ganz umgekehrt sein Leben führt. Nicht zu mehr Macht, sondern erstmal zu mehr Machtlosigkeit. An was Bild von Gott hältst du dich fest? Man könnte sagen, das Loslassen von diesen Dingen, das ist wie ein Umlernen. Das bedeutet das Verlassen einer als sicher aufgefassten Position. Und damit ist es auch immer Verunsicherung. Das heißt, das ist nicht immer easy. Das Leben mit Jesus bedeutet oft ein Loslassen, was nicht immer leicht ist. Wenn mir das jemand erzählt und sagt, Leben mit Gott, immer geil, immer leicht. Jo, alles wird gut. Sage ich, okay, ich glaube nicht, dass immer alles easy ist. Aber ich glaube, dass wir dadurch, auch durch die schweren Seiten im Leben, lernen werden, ja, mehr wie Jesus zu sein, mehr zu verstehen, was er für uns getan hat. Und mehr ein Bild davon zu bekommen, wie er uns sieht. Und eine allerletzte Sache, die ich heute dabei habe, ist, ich glaube, um diese Bilder von dem, die in uns drin sind, wie wir es gerne hätten, überhaupt zu realisieren, brauchen wir Zeiten, wo wir mal in uns reinhören, wo es einfach mal Stille wird um uns rum und wo wir auch mal die Klappe halten und gucken, was da drin los ist. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn du still wirst, dann wird es in dir drin ganz schön laut. Dann merkst du erstmal, was da alles an für Fragen, Zweifeln, Interessen, Wünschen da rumspringt, die man im Alltag gar nicht so hört. Und was ich da ziemlich genial finde, ist eine Übersetzung von dem, wer sein Leben behalten will, der wird es verlieren. Da sagt ein Theologe, das Leben heißt auf Griechisch Psyche. Und das ist nicht nur das Leben, sondern auch die Seele. Das heißt, man könnte auch übersetzen, wer seine Seele behalten will, der wird sie verlieren. Jetzt erinnert ihr euch vielleicht an die Seele aus dem Alten Testament, Nefesh, den Atem. Ja, hatten wir hier schon 1, 2, 3, 4, 5 Mal. Der Atem Gottes ist die Seele, die er dem Menschen einhaucht am Anfang der Schöpfung. Und nun sagt dieser Theologe das so, ist doch ganz klar, was Jesus damit meint. Wer seinen Atem behalten will, der wird ihn verlieren. Kannst du mal probieren. Einfach ganz lang den Atem anhalten. Ich würde den nicht mehr loslassen, weil der gehört dir. Also bitte nicht mehr den Atem loslassen. Wer weiß, ob du neuen kriegst? Jetzt mal ganz ehrlich. Wer weiß, ob wir nicht in der Zwischenzeit die Luft weggeatmet haben? Ja. Und so ist ein bisschen unsere Lebenseinstellung. Wir wollen daran festhalten. Ich kann es nicht mehr loslassen, das, an was ich mein Leben klammer. Und er sagt, das ist doch ganz klar, wer seinen Atem behalten will, der wird ihn verlieren. Das Leben vor Gott ist eine Bewegung, in der wir es immer wieder vor ihm loslassen und dann von ihm kriegen. Und viele Mönche haben da eine Tradition des Herzensgebets eingeübt. Und das Herzensgebet bedeutet, dass man einfach nur einatmet und ausatmet, ganz langsam und gediegen, sich entspannt, einatmet, ausatmet. Und jeden Atemzug mit einem Wort belegt, sage ich mal. Ich mache das einfach so, ich mache das öfter, dass ich einatme und dabei sage Jesus in meinem Kopf und beim Ausatmen Christus. Und das Ziel ist es, einfach von dem, was gerade in mir drin ist, von den Schätzen, an die ich mich klammer, einfach loszulassen und sie mit jedem Atemzug an Gott wieder abzugeben. Und das Krasse, was ich dabei erlebt habe, ist, ich habe einen Gedanken so von wegen, du musst noch das tun. Und es geht in meinem Kopf, Jesus, Christus, weg. Damit ist es weg, ausgeatmet. Und es kommt beim nächsten Atemzug wieder. Aber ich kann es beim nächsten Atemzug wieder ihm geben. Und das ist eine Lebensbewegung. Wenn ich das öfter einübe, dann spüre ich das auch im Alltag, wie sowas in meinen Kopf kommt und es einfach, ich es aber auch wieder abgeben kann und das Leben wieder neu von Gott mir geben lassen kann. Und ich glaube, das ist was, das muss man üben. Also ich mache das schon seit 2 Jahren oder so und es gibt immer wieder Phasen, wo es echt gut klappt, wo ich auch innerlich ruhig werden kann. Und es gibt Phasen, da ist in meinem Kopf so viel los, da will ich lieber nicht ruhig sein, weil dann weiß ich nicht, was alles los ist. Aber ich möchte euch hier jetzt einfach 5 Minuten geben, wo ihr das einfach mal ausprobieren könnt. Einfach nur einatmen, ausatmen und innerlich, was weiß ich, ihr könnt es mit Jesus Christus machen, ihr könnt auch versuchen, gar nichts zu denken, das ist sehr schwierig, das ist die oberste Stufe. Aber vielleicht sind hier auch ein paar Profis dabei. Der Jay, der hier war, hat auch von dem Gebet gesprochen, der hat gesagt, er betet immer, Gott ist groß und Gott ist klein. Und macht das immer mit den Atemzügen. Da könnt ihr auch euer eigenes Gebet finden. Auf jeden Fall habt ihr jetzt 5 Minuten dafür Zeit und dann den Rest eures Lebens. Aber davor sage ich noch Amen dann. Amen. Wir singen noch ein Lied zusammen als Antwort darauf.